Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt begrüßt sie Antje Alroggen. Auch wenn dieser April ziemlich frisch und zum Teil ja sogar weiß begonnen hat, die Römer, die glaubten fest daran, dass sich in diesem Monat nach dem langen Winter Blüten und Knospen ebenso weit öffnen wie die Herzen der Menschen. Und auch das Reisen, das kann ja dazu beitragen, die Sinne zu weiten. Wir laden Sie heute dazu ein. Gleich geht es in ein unentdecktes Land. Es geht nach Saudi-Arabien. Das Königreich ist ja nicht gerade bekannt für seine Offenherzigkeit, aber es will in Zukunft trotzdem Tourismus ermöglichen. Klingt nach einem Widerspruch zwischen politischen Restriktionen und einem reichen kulturhistorischen Erbe, das betrachtet werden will. Nach den Nachrichten steht dann noch Exotik aus Marmor auf dem Programm, das dann ganz in der Nähe, nämlich an der Lahn. Dann reisen wir noch nach Verona und besichtigen dort eine Sehenswürdigkeit, die man eigentlich gar nicht sehen dürfte, denn eigentlich gibt es sie gar nicht. Der Reisende sieht eben das, was er sieht, frei nach dem englischen Schriftsteller J.K. Chesterton. Und damit sieht er dann doch sehr viel mehr als der Tourist, der nur sieht, was er besucht.
A one, a two. A one, two, three.
Eine Reise nach Saudi-Arabien, das klingt wahrscheinlich anders, wenn man dort ist, weniger alpin, das weiß man. Reisen, das ist tatsächlich seit einiger Zeit dorthin aber möglich, denn die absolute Monarchie will sich bis 2030 zu einer neuen touristischen Destination entwickeln. Damit soll Saudi-Arabien eine Perspektive bekommen für das Zeitalter nach dem Erdöl. Die Vision, der Tourismus soll in 10 Jahren 30% des Bruttoinlandsproduktes ausmachen. Bisher sind das gerade einmal 3%. Um die Besucherströme anzukurbeln, wurde auch schon ein Masterplan entwickelt. Zwischen der UNESCO-Welterbestätte Hekra im Norden und Kahr im Süden sollen gleich mehrere spektakuläre Hotels entstehen. Mit Museen für Archäologie und für Kunst und mit Wanderwegen durch die Oase. Die Region, die sich dabei am meisten neu erfinden will, die nennt sich Al-Ula. Am höchsten Punkt des Oasentals im Nordwesten an der Weihrauchstraße gelegen, befinden sich schon jetzt 13 Ausgrabungsstätten. Und es sieht fast so aus, als würden hier gerade so wertvolle Funde gemacht, dass die vorislamische Geschichte der arabischen Halbinsel überarbeitet werden muss. Vordergründig sieht es fast so aus, als meinte es Kronprinz Mohammed bin Salman mit seinen Reformen ernst. Immerhin werden den Frauen einige Rechte zugestanden. Schwer zu beantworten, was diese ersten Lockerungen tatsächlich bewirken sollen. Trotz aller Reformrhetorik aber gibt es in Saudi-Arabien noch die Todesstrafe. Das Internet wird massiv überwacht und die innenpolitische Lage, die gilt als angespannt. Was aber den Tourismus anbetrifft, gibt es tatsächlich ein neues allgemeines Gesetz zur öffentlichen Ordnung, das es sogar Touristen und auch Touristinnen erlaubt, sich relativ frei im Land zu bewegen. Wie Saudi-Arabien sich Reisenden gegenüber präsentiert, erlebte Werner Bloch.
Die Wüste, schon immer ein Sehnsuchtsort Europas.
eine Schönheit und Leere, in der sich alle Grenzen verlieren und wo der Reisende auf sich selbst zurückgeworfen wird. Doch die Wüste ist nicht leer, schon gar nicht in Saudi-Arabien. Wir sind unterwegs in einem Land, das höchst lebendig ist und das doch auf der Tourismus-Weltkarte bisher gar nicht vorkam. Eine riesige Terra Incognita, so groß wie Westeuropa. Lange Zeit ein abgeschottetes Land, unbekannter und noch unbereisbarer als Nordkorea. Saudi-Arabien gilt als politisch schwieriges Land. Immer wieder wird von Menschenrechtsverletzungen berichtet. Das Schicksal des Journalisten Jamal Khashoggi, der von saudischen Staatsbeamten ermordet wurde, ist hinreichend bekannt. Kann man, soll man also überhaupt nach Saudi-Arabien reisen? Manche sind für einen generellen Boykott. Andererseits, Saudi-Arabien sucht den Dialog, vor allem im kulturellen Bereich. Auch über die deutsche Botschaft mit dem Goethe-Institut und dem Institut für Auslandsbeziehungen. Wer aber nicht hinfährt, bekommt von den dramatischen Veränderungen in Saudi-Arabien gar nichts mit. Interessanterweise legt Kronprinz Mohammed bin Salman großen Wert auf Tourismus, vor allem Kulturtourismus. Plötzlich, nach Jahren selbstgewählter Isolation, scheint es, als könnten gar nicht genügend Touristen herbeigelockt werden, mit milliardenschweren Werbekampagnen.
Every road you've never traveled. Every beat you've never felt. Every welcome you've never known. Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi.
Plötzlich wird Saudi-Arabien zu einem orientalischen Traum stilisiert, einem Versprechen unerfüllter Begierden. Ein neues Tausend und eine Nacht? Dieser PR-Sprech und die globale Tourismusinitiative erstaunen. Denn erst seit 2019 gibt es überhaupt offiziell Tourismus im üblichen Sinn in Saudi-Arabien. Nun erklärt Riad den Tourismus zum Staatsziel. Das Land, das sich vom Öl lösen will, will nun plötzlich Weltmeister im Hospitality-Sektor werden. Natürlich geht das nicht über Nacht. Ganze Regionen sollen für den Tourismus erschlossen werden. Offenbar spielt ein winziger Ort im Norden des Landes eine zentrale Rolle. Al-Ula, die alte Stadt der Nabatäer. UNESCO-Weltkulturerbe seit 2010. Doch bisher wusste kaum jemand davon. Saudi-Arabien war einfach zu abgeschottet.
دويت جرحك يلعفتني جروحي بردانه.
Wir sind unterwegs im Norden des Landes, rund 1000 Kilometer von der Hauptstadt Riad, rund um die alte Karawanenstadt Al-Ula. Schon beim Landeanflug eine überwältigende Szenerie. Berge aus Sandstein, die aussehen, als wollten sie dem Filmset aus Herr der Ringe Konkurrenz machen. Aprikosenfarbene Felsen, dazwischen Canyons und Dünen. Und das ist noch nicht alles. Auch die Kunst ist hier eingezogen, mitten in die Natur. Desert X heißt ein Festival, das monumentale Gegenwartskunst in der Wüste präsentiert. Als seien die Arbeiten direkt aus dem Wüstensand gewachsen. Plötzlich stehen wir vor einem Kunstwerk, einer Installation aus Spiegeln, Glasscheiben und riesigen leeren Rahmen. Ein junger Mann rennt auf uns zu.
Hello everyone, my name is Khalid. Okay. And I'm a story seller.
Hallo, ich heiße Khalid. Ich bin Geschichtenerzähler. Diese Arbeit stammt von der polnischen Künstlerin Alicia Kwade. Die Felsenlandschaft, die uns umgibt, wird in diesem Werk aus allen möglichen Winkeln reflektiert. So entsteht ein Labyrinth aus Wegen, Spiegelbildern und Toren, die uns in eine rätselhafte Welt führen. Die Frage ist, was ist das, was wir sehen? Wirklichkeit oder Illusion? Täuschung? Oder beginnt unser Hirn bereits zu halluzinieren?
Wir stapfen durch Sandlöcher, stolpern, sind desorientiert, atemlos. und treffen damit ziemlich genau das Motto des diesjährigen Desert X. Sarab, das ist das arabische Wort für Täuschung, Fata Morgana, die Luftspiegelung über der kochenden Wüste. Die Fata Morgana ist auch ein gutes Bild für die politische Wirklichkeit in Saudi-Arabien. Seitdem Kronprinz Mohammed bin Salman de facto die Macht übernommen hat, ist das Land nicht wiederzuerkennen. Kaum ein gesellschaftlicher Baustein ist auf dem anderen geblieben. Die Künstlerin Dana Avatani posiert vor ihrer Arbeit. Es sieht aus, als sei dieses Kunstwerk gerade von einem fremden Stern gefallen. Eine Art verpixelter Fels, eine aus tausenden Würfeln zusammengesetzte Skulptur. Die Künstlerin:
This artwork is an homage to the landscape, to the history, to the architecture of Al-Ula as well.
Mich hat die Geschichte dieses alten Karawanenortes Al-Ula interessiert. Die Nabatäer, ein altes Handelsvolk, spielten in der Region über 400 Jahre eine wichtige Rolle, bis zum Jahr 106 unserer Zeitrechnung, als ihre Zivilisation von dem römischen Kaiser Trajan vernichtet wurde. Es bleiben die eindrucksvollen Grabmäler, die in den Fels gehauen wurden, während das Äußere der riesigen Felsen zu einer flachen Fassade geglättet wurde. Ich habe die Grabinschriften der Nabatäer, die hier lebten und Handel trieben, im Computer bearbeitet und gleichsam in die dritte Dimension hochgerechnet.
Es sind treppenförmige Grabinschriften, die offenbar den Weg der Seele in den Himmel abbilden sollen. Hauptstadt der Nabatäer war das weltberühmte Petra, das im heutigen Jordanien liegt, rund 180 Kilometer entfernt. Doch die zweitgrößte Stadt der Nabatäer, ihr Wirtschaftszentrum, das antike Hegra, lag genau hier. Es ist das heutige Al-Ula. Rasch wird bei der Reise klar, Saudi-Arabien ist kein monolithischer Block, sondern ein Mosaik höchst unterschiedlicher Kulturen und Regionen. Diese Vielfalt ist den Menschen eingeschrieben. Dana Avatani:
Ich komme, wie viele Menschen in unserer Region, aus einem multikulturellen arabischen Hintergrund. Ich definiere mich nicht als Syrerin, Palästinenserin und als saudische Staatsbürgerin, sondern betrachte den Nahen Osten als Ganzes und lege dabei Wert auf die Nuancen. Mein Werk ist sehr persönlich, eine Hommage an meine Großmutter und an die mütterliche Linie unserer Familie. Man übernimmt ja in der Regel den Namen des Vaters, doch den größten Einfluss in den arabischen Familien haben die Frauen, in meinem Fall meine syrische Großmutter.
News has abused all of the rules. People are in the clouds.
Überall, wo wir auf dieser Reise hinkommen, bemerken wir, es sind meist die Frauen, die den Ton angeben. Gerade im Tourismus, wo fast täglich neue Jobs entstehen. Bei Marriott, der führenden Hotelkette in Saudi-Arabien, liegt der gesamte Sales- und Marketingbereich in den Händen einer 27-jährigen jungen IT-Spezialistin, die ins Hotelfach umgesattelt hat. Wie global sich die Kunst auch in den Ländern des Südens präsentiert, zeigt eben auch Desert X mit seinen spektakulären Inszenierungen. Der aus Ghana stammende Künstler Serge Atukwe-Klote lässt einen ganzen Wasserfall von den Felswänden stürzen. Ein fast surrealistischer Anblick, ein Wasserfall aus purem Gold, der in seiner Farbhaftigkeit sofort an ein Gemälde von Gustav Klimt erinnert. Doch der monumentale Goldfall, wie es der Künstler nennt, ist ein globales Statement. Es handelt sich eher um ein riesiges, aus kleinen Quadraten zusammengenähtes Tuch. Ein Mosaik von Teilen, die ursprünglich aus afrikanischen Kanistern für Speiseöl stammen, das die Menschen in Ghana aus Holland importieren müssen. Ein Kommentar zur Globalisierung. In Saudi-Arabien geht es nicht nur darum, die traditionellen Schönheiten des Landes anzupreisen. Die alte Hafenstadt Jeddah mit ihrer großen, erstaunlich modernen Gegenwartskultur oder die alte Lehmburg des Herrschergeschlechts Al-Saud in Deria, einem Vorort von Riad. Oder die Korallenriffe am Roten Meer, wo es aussieht wie auf den Malediven und wo in den nächsten Jahren große Resorts errichtet werden sollen. Die großen Hotelketten stehen schon in den Startlöchern. Kunst und Tourismus sollen helfen, das Land insgesamt zu öffnen. Wirtschaftlich, um Geld in die Staatskasse zu spülen. Es soll aber auch ein neues Mindset entstehen, um das Image des Landes zu verbessern. Das allerdings erscheint nur schwer möglich. Haupthindernis einer Reise nach Saudi-Arabien ist immer noch das desaströse Bild, das durch die Machtpolitik der Regierung entstanden ist. Bis hin zur brutalen Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi im Istanbuler Konsulat 2018. Viele wollen nun mit Saudi-Arabien nichts zu tun haben. In manchen deutschen, britischen oder amerikanischen Medien gibt es sogar einen unausgesprochenen Boykott. Das hat auch Desert X zu spüren bekommen. Als das in den USA ansässige Unternehmen ankündigte, mit saudischen Behörden zu kooperieren, gab es einen Shitstorm. Desert X schickte daraufhin seinen Kreativdirektor Neville Wakefield nach Saudi-Arabien, um die Lage zu evaluieren. Jetzt sitzt Neville Wakefield im Besucherzentrum von Al-Ula, einem modernen Bau im Wüstensand. Er trägt eine Basecap und trinkt Tee. Seine Haare lässt er auf die Schultern baumeln.
When I first came here, I had, you know, I carried all the same preconceptions that everyone else did.
Als ich hier ankam, hatte ich die gleichen Vorbehalte und Klischees im Kopf wie alle. Bilder von ganz verschleierten, rechtlosen Frauen, die nicht aus dem Haus dürfen, so wie das ja bis 2015 tatsächlich der Fall war. Ich hatte auch von der Herrschaft der sogenannten Religionspolizei gehört, die jederzeit Menschen festnehmen und misshandeln konnte, zum Beispiel weil diese nicht öffentlich beteten oder weil Männer und Frauen zusammen waren, ohne verheiratet zu sein. Das sind natürlich Horrorstories für ein rechtsstaatliches Bewusstsein. Aber ich stellte fest, die Wirklichkeit hat sich längst verändert. Die Religionspolizei etwa wurde von der neuen Regierung handstreichartig abgeschafft. Sie spielt keine Rolle mehr. Vor allem haben mich die Frauen beeindruckt. In der Royal Commission for Al-Ula sitzen fast nur Frauen. Die saudischen Frauen sind oft viel gebildeter als die Männer, haben an amerikanischen oder britischen Elitehochschulen studiert, verfügen über mehr Abschlüsse und im Berufsleben auch über mehr Macht. Es sind tatsächlich die Frauen, die die Entwicklung in Saudi-Arabien vorantreiben.
Das Kamel ist so klischeebehaftet, dass manche Künstlerinnen wie Zeynep Al-Hashami gern damit spielen. Die 36-Jährige präsentiert in der wilden Berglandschaft von Al-Ula seltsam polierte Felsen, die wie riesige geschliffene Diamanten aus dem Wüstensand ragen. Diese Skulpturen überzieht die Künstlerin mit hauchdünnen Kamelfellen. Camelflage nennt sie ihre Arbeit. Eine Mischung aus Kamel und Camouflage.
Als ich nach Al-Ula kam, war ich überwältigt von dieser Natur. Ich komme aus Dubai, bin also mit der Wüste verbunden. Auch in den Emiraten gibt es jede Menge Wüste. Allerdings ist bei uns alles viel flacher, nicht in Verbindung mit diesen unglaublichen Felsformationen. Ich verbinde das Künstliche und das Natürliche. Ich arbeite mit Stein, aber auch mit Kamelfellen in verschiedenen Farben und unterschiedlicher Beschaffenheit. Braun, Ocker, Beige. Es entsteht so ein sehr eigenwilliges Objekt, fremd und vertraut zugleich. Und so etwas wie eine Synthese unseres Bewusstseins zwischen Fortschritt und Vergangenheit.
Bleibt die Frage, kann Saudi-Arabien überhaupt Tourismus? Gibt es genügend Hotels in einem Land, das bis 2019 praktisch tourismusfrei war? Und findet man Oasen in diesem klimatisch nicht immer einfachen Staat, wo es im Sommer bis zu 55 Grad heiß wird? Eine Oase, die einen für die Mühen des Reisens entschädigt? Die Antwort lautet, ja, es gibt sie. Das Zauberwort heißt Habitats. Bungalows, die sich organisch an Felswände schmiegen, ökologisch nachhaltig, mit fantastischer Aussicht. Sie ziehen sich einen Seitencanyon von Al-Ula hoch, als gelte es, einen fremden Planeten zu besiedeln. Dazu ein Swimmingpool und ein hochwertiges Restaurant. Der Reisende wacht hier morgens auf und blickt in eine fremde Felsenlandschaft, die mit den schönsten der Welt konkurrieren kann. Habitats stammt aus Mexiko. Weltklasse-Tourismus im Luxussegment. Alternativ werden übrigens auch silberne Wohnwagen angeboten. Die Zimmer kosten pro Nacht 500 bis 700 Dollar. Im heißen saudischen Sommer aber ist das Retreat für einen Spottpreis zu haben. Der Manager:
We create a beautiful places and bring people to see the magic of the connection again.
Wir schaffen großartige Orte wie hier in der Wüste, eine moderne Oase, damit die Menschen wieder zusammenfinden. Ja, wir machen Luxustourismus, aber uns geht es nicht nur um Geld. Und wir wollen nicht, dass dieser Luxus nur individuell ausgelebt wird. Er soll ein Rahmen sein, um Menschen zusammenzubringen. In den Großstädten schauen sich die Leute ja nicht mehr in die Augen. Wir wollen, dass hier die Menschen besser zueinander Kontakt finden.
And we want to create these beautiful places to bring people and see how magic happens with the human connections.
Das alles sieht aus, als sei es schon lange da und nicht in Rekordzeit entstanden. Ganze 18 Monate vergingen zwischen dem Vertragsabschluss der Hotelkette mit den saudischen Behörden und der Realisierung. Bauen fast mit Schallgeschwindigkeit. Der neue Kulturtourismus bietet Überraschungen aller Art. Allerdings geschieht in Saudi-Arabien alles mit großer Frische und Freundlichkeit. Die Menschen sind herzlich und heißen einen tatsächlich willkommen. Und es gibt einen Charme der Unverstelltheit, der Authentizität, der beeindruckt. Letzter Tag. Fahrt zum Flughafen. Aus der Anlage des Taxis kommt weiblicher Gesang. Doch dies ist keine CD und keine Radiostation. Hier singt die Ehefrau des Taxifahrers für diesen ein arabisches Liebeslied. Wann kehrst du zurück, mein Geliebter? Wann bist du wieder zu Hause? Und der Taxifahrer Mohammed singt zurück. Ich liebe dich, meine Frau. Bald, bald bin ich wieder da. Dies alles, während er 4 internationale Journalisten zum Flughafen fährt. So viel Authentizität, so viel Emotionen wie in Saudi-Arabien hat man selten erlebt.
Bei all der Begeisterung darf man dennoch wohl nicht vergessen, erst vor wenigen Wochen wurden in Saudi-Arabien 81 Todesurteile vollstreckt. Damit fand die größte Massenhinrichtung in der Geschichte des Königreichs statt. Demgegenüber steht der Anspruch, vor allem die Region im Nordwesten als eine der letzten unerforschten Regionen für Archäologie und auch für den Tourismus zu öffnen. Ob Saudi-Arabien es tatsächlich schaffen wird, sich aus einem abweisenden, nach innen gerichteten Königreich für westliche Werte zu öffnen, man wird sehen. Nach den Nachrichten um 12.10 Uhr hören wir uns wieder. Dann bewundern wir zunächst einen Marmorstein, der lange an der Lahn abgebaut wurde und ganz herrlich changierende Muster ergibt. Und wir schauen auf einen Balkon, den es eigentlich gar nicht gibt bzw. nicht gegeben hat. Trotzdem eine sehr beliebte Sehenswürdigkeit. Ja, so etwas gibt es. Und am Ende der Sendung hören wir uns dann an, wie man im Allgäu spricht und warum das alles für die Allgäuer so herrlich nach Heimat klingt. Bis gleich. Willkommen noch einmal zu den Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Am Mikrofon ist Antje Allroggen. Wir entdecken gleich tatsächlich eine Art ungebrochene Liebe zu einem besonderen Stein. Marmor ist ja immer etwas Besonderes. Aber wussten Sie, dass Marmor lange Zeit an der Lahn abgebaut worden ist? Geschliffen wurde er dann in allen möglichen rötlichen Schattierungen. Wie der Marmor an die Lahn kommt, das lassen wir uns gleich nach der Musik erklären.
Thank you.
Rot, Lila und Rosa. Gern noch alles miteinander vermischt, gefleckt oder man könnte vielleicht sogar sagen verwurstet. Da ist was dran, hören wir gleich. So bunt gescheckt sieht der Marmor aus, der von der Lahn kommt. Dort sind die Farbenspiele vor etwa 380 Millionen Jahren entstanden. Aus einem aus Schalentieren und Stromatoporen gebildeten Riff. 60 Steinbrüche gibt es bzw. gab es an der Lahn. Bekannt ist der Lahn-Marmor als Formation Unica, zu erkennen an den farbigen Einschüssen. Ein Michelangelo wäre hier an der Lahnmulde zwischen Westerwald und Taunus sicherlich nicht fündig geworden, weil der Marmor hier eben nicht aus schneeweißem Stein ist. Aber der Stein fand früher zumindest viele Abnehmer. Verwendung fand er im Foyer des Empire State Building in New York, in der Eremitage in St. Petersburg und in der kaiserlichen Empore und der Taufkapelle des Berliner Doms. Heute ist der Stein ein wenig in Vergessenheit geraten. Der Zeitgeschmack hat sich eben doch geändert. Zum Glück gibt es aber in Villmar, das liegt etwa 10 Kilometer östlich von Limburg, ein Museum, das an diesen Stein und seine Hochzeit bis heute erinnert. Manfred E. Schuchmann hat es für uns besucht.
Schritt für Schritt steige ich Millionen Jahre hinab in die Tiefe der Zeit. Der Kies knirscht unter meinen Füßen. Ringsumher ein grüner Dschungel aus Farn und Moos, Brennnesseln, Birken und Weißdorn. Halb überwuchert ragen verrostete Maschinen und Reste großer Werkzeuge aus dem Dickicht.
So, es geht jetzt ziemlich steil hier runter.
Wolfgang Höhler schreitet voran, hinunter in den Steinbruch Unica bei Villmar an der Lahn. Wolfgang Höhler hat sein Leben mit diesen Steinen verbracht als Steinmetzmeister und Steinbildhauer.
Hier liegt noch ein Marmorblock, der ja um die 10 Tonnen hat, der so schwer war, dass er gar nicht mehr herausgeholt wurde. Und so liegt er hier und wächst so allmählich zu, weil die Natur wird sich das alles zurückholen.
Der Marmor aus dem Unica-Bruch ist 380 Millionen Jahre alt, erzählt mir Wolfgang Höhler aus der Zeit des Devon. Damals schwamm der Teil von Hessen mit dem idyllischen Lahntal irgendwo südlich des Äquators herum, in einem warmen, flachen Meer voller Algen, Seelilien, Kopffüßlern und Schwämmen. Sie alle sanken abgestorben auf den Grund, Meer und immer mehr, ganze Riffe, ganze Bänke, Schichten einstigen Lebens, vom eigenen Gewicht zu einem wundersamen Stein gepresst, der mich irgendwie an die frische Theke einer Metzgerei erinnert.
Ich hatte schon Leute im Betrieb, die sagten, diese Presskopfwurst, diesen Presskopfmarmor wollen wir nicht haben. Wir wollen was Dezentes. Das sieht aus wie Blutwurst, genau.
Ja, so ist es. Rot und violett schimmert der Marmor im Unica-Bruch, gefleckt wie mit Speck oder Schwarten. Presskopf und Blutwurst sind beides urhessische Spezialitäten und nicht zu verachten. Aber einen Salon mit Fußboden aus schimmernder, spiegelnder Zungenblutwurst? Geschmackssache. Zwei mächtige Terrassen sind aus dem ehemaligen Steinbruch herausgehauen und leuchten als rot und violett gemasert im grünen Dämmerlicht des Dickichts. Lahnmarmor im Hochglanzstadium. Aber so kann man natürlich nicht aus dem Berg, sagt Wolfgang Höhler, der Steinmetzmeister aus Villmar.
Den haben wir in großer Mühe schleifen müssen. Wir haben hier tagelang gestanden mit kleinen Winkelschleifern, ja, die ihr Gewicht hatten. Und wenn man eine Viertelstunde das Ding da hoch und tief hat, dann musste man wieder die Arme sinken lassen, da konnte man nicht mehr. Und so können Sie sich vorstellen, das hat Wochen gedauert, bis wir diese Wand quasi poliert haben.
Eine Heidenarbeit, alles aus Liebe zum Stein. Der Unica-Bruch ist einer von Dutzenden Steinbrüchen, die es einst gab in der Gegend zwischen Taunus und Westerwald im Hügelland an der Lahn. Vergangenheitsform, es gab sie. Heute sind sie nur noch im Museum zu erleben, im Lahn-Marmor-Museum von Villmar. Der Unica-Bruch ist gewissermaßen dessen Freiluftabteilung und Wolfgang Höhler gehört zum festen, freiwilligen Personal des Hauses. 85 Jahre sind schließlich kein Grund für Ruhestand.
Ja, und ich möchte jetzt mal mit euch in so einen Riff eintauchen, was vor 380 Millionen Jahren hier bei uns im Lahntal war. Seid ihr bereit?
Ja.
Ja, Taucheinrüstung. Könnt ihr schwimmen? Könnt ihr tauchen?
Ja.
Eigentlich ist Bärbel Schmidt die Bäckermeisterin im Ort. Heute früh verkauft sie aber keine Brötchen. Heute früh führt Bärbel Schmidt eine Schar von Nachwuchsgeologen in die Geheimnisse des Lahnmarmors ein. Freiwillig und unentgeltlich. Ehrensache. Der Nachwuchs stammt aus dem Kindergarten St. Jakobus im nahen Linden-Holzhausen. Und der Nachwuchs staunt. Er staunt über schwere Hämmer und dicke Stemmeisen, hölzerne Kräne und wuchtige Wagen, mit denen die Marmorblöcke aus dem Steinbruch geborgen wurden. Alles zu sehen im Villmacher Museum. Und der Nachwuchs staunt über die schier unglaublichen Farben und Muster des Marmors. Goldgeädertes Schwarz, wild verwirbeltes Grau. Den purpurfarbenen Blutwurst- bzw. Presskopfmarmor gibt es auch in feinerer Körnung. Es sieht dann eher aus wie Servelatwurst oder Salami. Ein anderer, rot und weiß gestreift wie Südtiroler Speck. Und dann ist da noch einer, in dem so ziemlich alles zugleich vorkommt, plus ein guter Schuss Gelb. Manchmal scheint mir, sieht Lahnmarmor gerade so aus, als habe ein barocker Stuckateur einen LSD-Trip eingeworfen, bevor er Gips und Farben mischte. Eindrucksvoll und ziemlich psychedelisch. Gerade deshalb wurde er weltweit hoch geschätzt, sagt mir Rudolf Konrads vom Villmacher Lahnmarmor Museum.
Ja, also der Lahnmarmor ist überraschenderweise zu finden in Istanbul, auf der asiatischen Seite, im Bahnhof Haydar Pascha. Das ist eine Endstation der Bagdadbahn. Dann ist er wunderbar palastähnlich verarbeitet in der Moskauer U-Bahn. Unter Stalin sind diese Arbeiten entstanden. Und dann vor 90 Jahren ist der Lahnmarmor ins Empire State Building gekommen. Das Empire State Building feiert dieses Jahr seinen 90. Geburtstag. Circa 10.000 Quadratmeter sind im Parterre-Bereich eingebaut worden.
Ob Kapitalisten in New York oder Kommunisten in Moskau, alle wollten sie den wilden Marmor von der Lahn und ließen tonnenweise Blöcke importieren, ganze Zug- und Schiffsladungen voll. Indische Maharajas und deutsche Kirchenfürsten, nassauische Herzöge und Industriebarone von der Ruhr ließen ihre Residenzen und Paläste mit dem bunten Stein verschönern. Gut 400 Jahre währte dessen Erfolg, dann machte die Globalisierung ihm in wenigen Jahren den Garaus. Aus China und Indien kam billigere Ware. 1989 war Schluss und der Marmor von der Lahn wanderte ins Museum, zu dessen Gründern Rudolf Konrads gehört.
Wir haben einen Verein, der hat zurzeit 230 Mitglieder. Wir feiern in diesem Jahr unseren 5. Geburtstag. Wir haben Anfang März 2016 geöffnet in diesem Gebäude, was also mit Unterstützung der Gemeinde Villmar und mit öffentlichen Mitteln errichtet worden ist. Aber die Idee an sich, die ist schon deutlich früher entstanden. Aber eins kann ich Ihnen sagen, nahezu jeder Haushalt hier in der Region hatte irgendetwas mit dem Lahnmarmor zu tun. Entweder war man als Brucharbeiter tätig oder als Steinmetz. Und da gab es schon durchaus viele Betriebsschließungen, die mit vielen Einschränkungen auch dann hier im Lebensalltag verbunden waren.
Aber halt, einen Betrieb gibt es noch in Villmar, der den eigenen Marmor zu schätzen weiß. Also fahre ich hinüber über die elegante, dreibogige Marmorbrücke über die Lahn, vorbei am Marmorbrunnen am Rathaus und der Pfarrkirche St. Peter und Paul mit ihrem Marmorboden. Eine lange Straße hoch und ich stehe vor der Halle von Axel Bellroth. Hier wird gemeißelt, gesägt und geschliffen, wie eh und je. Wo gehobelt wird, fallen Späne, weiß das Sprichwort. Wo Steinmetze zu Werke gehen, fliegen manchmal die Brocken. Axel Bellroth kommt mir entgegen und winkt mich in Richtung Lagerplatz.
Ja, wir gehen mal aufs Lager, um dann einfach bei den Rohblöcken, die es auch noch gibt, nicht mehr viel, aber doch noch auf Lager sind. Gucken wir einfach mal.
Abgebaut wird nichts mehr?
Nein. Das letzte Mal, wo aktiv abgebaut wurde, das war Ende der 80er Jahre.
Hier ruhen also Axel Bellroths Schätzchen. Mohnblüt zwischen den riesigen Wackern, Schafgarbe, Margeriten, Hundeblumen. Richtig idyllisch haben es die Steine hier. Bis wieder ein Anruf kommt oder bei Bellroth und Schneider eine Bestellung ins Haus flattert.
Also wir arbeiten hauptsächlich für die Bistümer in der Region. Sakrale Arbeiten in der Restauration, außen, in Zusammenarbeit mit der Denkmalpflege zum Beispiel und den Bistümern. Es gibt Foyers, es gibt Chorräume an Kirchen. Da ist hier mal eine Stufe kaputt, dort mal eine Ecke aus dem Altar gebrochen. Und da kommen dann diese Originalmaterialien wieder zum Einsatz. Das ist zum Beispiel in Wiesbaden das Kurhaus. Wir haben vor vielen Jahren in Mannheim bei der Jesuitenkirche diesen neuen Hochaltar entstehen lassen. Wir haben auch im Rheingau einen neuen Taufstein erstellt aus Schubach-Schwarz vor 2-3 Jahren in Kietrich. Und so, das sind so diese Bereiche.
Und dafür braucht Axel Bellroth seine Steine. Doch wo kriegt er sie her, wenn alle Steinbrüche doch längst geschlossen sind? Manchmal hat er genau das Glück, das bei allem Geschick eben auch zum Geschäft gehört. Zum Beispiel mit dem größten Block des ganzen Lagerplatzes, einem Riesendrum namens Bongard, dem Paradiesvogel unter den Marmorsorten von der Lahn. Grau, rot, gelb, dazu schwarz und weiß geädert und gemasert. Purer Barock, wenn er erstmal poliert ist.
Diesen Block, den haben wir ersteigert bei einer Insolvenzversteigerung eines Betriebes. Ungefähr 800 Euro, es kann auch 850 gewesen sein, dafür haben wir den ersteigert. Weil der Auktionator eigentlich von dieser Materie keine Ahnung hatte und es war auch sonst keiner da, der mitgeboten hätte.
Und was ist der heute wert? Pi mal Daumen?
Ja, Sie müssen so um die 100.000 Euro, wenn er verarbeitet ist, rechnen.
So wird man steinreich.
Kann man so sagen, ja.
Mode kommt und Mode geht. Ich habe das über die Jahre selbst an der Kragenform meiner Hemden und der Schlagweite meiner Hosen beobachtet. Momentan ist der wilde Marmor von der Lahn ziemlich out, aber wer weiß, die Geschmäcker ändern sich. Irgendwann hat man das kühle Krankenhausweiß von Carrara-Marmor vielleicht über und sehnt sich wieder, ja, nach einem feierlichen Foyer aus dem satten Presskopf-Marmor von der Lahn.
Aus Liebe zum Stein oder auch zum Aufschnitt. Manfred E. Schuchmann unternahm einen Ausflug ins Lahn-Marmor-Museum in Villmar. Und wir bleiben mit den Comedian Harmonists noch eine kurze Weile an der Lahn, denn da gibt es ja auch ganz legendäre Wirtshäuser.
Liedlein wollen wir singen von gar vergnügten Dingen, ein Lied von alter Burschen Herrlichkeit. Es war das Lied der Väter, doch sang man es auch später und wird es sicher singen alle Zeit. Und sitzt man fröhlich irgendwo beim Wein, stimmt alles in den schönen Kantus ein. Es steht ein Wirtshaus an der Lahn, da klopft ein jeder gern mal an. Frau Wirtin sitzt am Feuer und jeder, der am Tische sitzt, greift gern mal zu der Leier.
Frau Wirtin hat auch einen Schrank, 2 Meter breit, 6 Meter lang. Drin war das Kraut der Rüben, mit denen sie zur Jugendzeit die Rohkost hat betrieben.
Frau Wirtin hatte auch ein Huhn, das tat, was sonst nicht Hühner tun. Es gackerte und pickte und stellte selbst dem Hahn ein Bein, dieweil er Blümlein pflückte.
Frau Wirtin hat auch eine Magd, die hat ein tolles Spiel gewagt. Sie tät sich unterfangen und brach den Flöhnkadrille bei, hei, wie die Tierchen sprangen.
Frau Wirtin hat der Tierchen 2, nen Affen und nen Papagei. 2 Tierchen voller Spaßes, der Affe sagte guten Tag, der Papagei vergaß es.
Frau Wirtin hat ein Automobil, das in der ganzen Stadt auffiel. 6 ihrer stärksten Knechte ersetzten ihr des Motors Kraft. Herrgott, wer das nicht möchte.
Und von der Lahn geht es jetzt weiter nach Italien. Ein kleiner Innenhof gehört in Verona zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Das Ganze ist nicht größer als ein Wohnzimmer, aber mehr als 2 Millionen Menschen zieht es pro Jahr hierher. Und das alles nur für die Sicht auf einen alten Balkon, den man zwar sehen kann, wirklich gegeben hat es ihn aber wohl nie. Der Balkon ist sogar der meistbesuchte nicht-religiöse Pilgerort der Welt, heißt es. Hier soll Julia einst gestanden haben, als sie ein Selbstgespräch führte und von Romeo dabei unbemerkt belauscht wurde. Diese Sehenswürdigkeit kann man zwar sehen, aber man bekommt sie nur gezeigt, weil alle sie unbedingt sehen wollen. Warum das so ist, Bernd Geisen erklärt es uns.
Auch Dinge, die man nicht sehen kann, können begeistern. Denken Sie nur an den Film Tanz der Vampire. Der Schüler des Vampirforschers, Professor Abronsius, Alfred, erzählt darin seinem Lehrer, dass er tatsächlich neben einem Vampir vor einem Spiegel gesessen habe. Im Spiegel sei nur er, Alfred, zu sehen gewesen, denn Vampire spiegeln sich nicht. Der Professor ist begeistert.
Ich würde was drum geben, das zu sehen.
Ja, aber man sieht gar nichts.
Genau dieses Problem hatte die Stadt Verona. Wer sie besucht, wird nämlich wahrscheinlich irgendwann in der Via Capello 23 landen. Dort steht zwischen Modeboutiquen und Eiscafés ein mittelalterliches Haus. Hier hat angeblich Julia gelebt, die Geliebte von Romeo. Die Geschichte der beiden ist durch die Tragödie von William Shakespeare weltbekannt. Es geht um die Liebe eines jungen Paares, das unglücklicherweise aus 2 verfeindeten Familien stammt. Romeo ist ein Montagu, Julia eine Capulet. Die Geschichte geht, wie Tragödien es so an sich haben, nicht gut aus. Die beiden bringen sich verzweifelt selbst um. Ihre Eltern versöhnen sich zwar, aber zu spät. Erst über den Gräbern ihrer Kinder. Sie lieben sich, das gestehen sich Romeo und Julia eines Abends im Hof des Capulet-Hauses. Er unten im Garten, sie oben im ersten Stock. Eine besonders gelungene Szene, findet auch Vera Kreier. Sie gehört zur Shakespeare Company Berlin, einem Theater, das nur Shakespeare-Stücke spielt.
Wir sehen Julia, die oben auf dem Balkon steht. Unten im Garten, verborgen in der Dämmerung, steht Romeo und er wird Zeuge, wie Julia über die Liebe zu ihm spricht. Er gibt sich später dann zu erkennen und am Schluss schwingt er sich zu Julia über die Mauer hoch. Ich finde das sehr romantisch und das ist eine besondere Szene in dem Stück mit einer besonderen Bedeutung, denn dieses Heraufschwingen zu Julia, dieses Überwinden der Mauer, erzählt quasi bildlich das Überwinden der Kluft zwischen den zwei Liebenden.
Die herzzerreißende Geschichte stammt übrigens eigentlich gar nicht von Shakespeare. Der hat sie wahrscheinlich 1562 veröffentlicht, ja. Aber gute 30 Jahre vorher ist die Novelle des Italieners Luigi da Porto mit derselben Handlung erschienen. Verschiedene Versionen davon waren in ganz Europa bekannt, auch in England. Es stimmt natürlich, erst die Shakespeare'sche Fassung hat Romeo und Julia unsterblich werden lassen. Und in Verona scheut man wirklich keinen Aufwand, damit das so bleibt. Und das ist nicht einfach, es gibt nämlich nichts. Fangen wir mit dem Haus an. Das Haus in der Via Capello 23, das heute als Haus von Julia in jedem Reiseführer steht, war noch vor 100 Jahren ein Stall mit Herberge, die nach einer Aussage von Charles Dickens allerdings zu den schlechtesten in Verona gehört hat. Im Jahr 1937 hatte dann Antonio Avena, der damalige Direktor der Museen von Verona, die Idee, diesen Stall zur Casa di Giulietta zu machen. Am Eingangsbogen zum Innenhof war das Wappen der Familie Capulet zu sehen gewesen. Immerhin ein Indiz dafür, dass eine Familie mit diesem Namen hier möglicherweise gewohnt haben könnte. Als Modell für den Umbau diente ihm dabei weitgehend die Kulisse des amerikanischen Filmknüllers Romeo and Juliet, eine Hollywood-Produktion aus dem Jahr davor. Und dann die Sache mit dem Balkon. In besagtem Film hatte der amerikanische Regisseur George Cukor Julia erstmalig auf einem Balkon auftreten lassen. Der Film und die Balkonszene, wie sie seither heißt, waren ein voller Erfolg. Und die Veroneser waren es irgendwann leid, Menschen aus aller Welt erklären zu müssen, dass es den berühmten Balkon nicht gibt. Erstens nicht im Shakespeare'schen Original. Hier heißt eine Regieanweisung für die erwähnte Szene nämlich »Juliet appears above at a window«, also Julia erscheint oben an einem Fenster. Und genau darum gäbe es zweitens keinen Balkon am Haus der Julia. Weil die Nachfragen aber nicht nachließen, hat der emsige Direktor der Veroneser Museen auch noch einen Balkon am ehemaligen Stall anbringen lassen. Wir haben Vera Kreyer gefragt, ob für sie als Shakespeare-Expertin diese ganze Balkongeschichte nicht eine Verfälschung des Originals sei.
Also für mich sind inszenatorische Mittel prinzipiell keine Fälschung. Kann man einfach machen, so wie man das Stück sieht. Wenn man sich ein Theaterstück oder einen Text vornimmt und den auf die Bühne bringen möchte, ist es sowieso notwendig, dass man seine eigene Sichtweise, seine eigenen Ideen, seinen eigenen künstlerischen Ausdruck benutzt, um diese Sachen auf die Bühne zu bringen. Man will ja als Künstler nicht irgendwas kopieren oder nachspielen, sondern man will sich ja ausdrücken. Und überhaupt sieht die Umsetzung der Stücke von Shakespeare inzwischen vollkommen anders als damals zu Shakespeares Zeiten, denn im elisabethanischen Theater durften ausschließlich Männer Theater spielen. Frauen waren auf der Bühne gar nicht zu sehen. Also alle Mädchen, Frauen wurden ebenfalls von männlichen Schauspielern gespielt. Das ist ja heute Gott sei Dank auch anders.
Heute führen in Verona eine Schauspielerin und ein Schauspieler die berühmte Szene auf zweimal pro Tag. Und gerade der Balkon kommt dabei gut weg, auch bei Vera Kreyer.
Auf besagtem Balkon in Verona war ich sogar mal selbst gewesen. Da war ich ungefähr 18, 19, habe den natürlich aufgesucht, da ich auch das Stück Romeo und Julia kannte. Und mir war schon klar, dass das nicht der echte Balkon ist, auf dem irgendeine Julia oder Giulietta mal gestanden hat. Aber ich fand es trotzdem schön, das auf mich wirken zu lassen, um mir vorzustellen, wie sich die Geschichte abgespielt haben könnte. Aber nicht nur ich war von der Romantik des Ortes ergriffen, sondern unten auf dem Hof vor dem Balkon stand ein junger Mann, der rief: Giulietta!
Also irgendetwas muss ja dran sein an diesem Balkon. Und wir bleiben noch kurz in Verona und hören den italienischen Sänger Alberto Cupido als verliebten Romeo mit dem Orchester und Chor Arena di Verona unter der Leitung des italienischen Dirigenten Anton Guadagno aus der Oper Romeo e Juliette von Charles Gounod.
Esplodì a sette finestre.
Und aus dieser Umarmung jetzt direkt ins Allgäu. Das ist eine Region, die allein geografisch nur schwer einzugrenzen ist. Auf jeden Fall gibt es ein alpines Allgäu, einen voralpinen Raum und einen Kern und ein Westallgäu gibt es auch. Wobei die Abgrenzung der einen von der anderen Region nicht immer ganz einfach zu treffen ist. Ebenso schwierig verhält es sich hier mit den Dialektgrenzen, denn im Allgäu werden verschiedene Regionaldialekte gesprochen, allesamt identitäts- und heimatstiftend. Auch wenn unser Beitrag aus dem Dialektatlas Allgäuerisch nun schon einige Jahre alt ist, sortiert er nach wie vor alles fein auseinander. Seine Dialekte haben die Jahre eben doch überlebt, auch wenn einige Begriffe und Redensarten heute auf der roten Liste aussterbender Wörter stehen. Erhaltenswert sind sie allemal, hören Sie selbst.
Das Allgäu.
Hallo, Lady, hallo, Lady.
Mein, das Allgäu. Es ist der Wahnsinn. Das ist die Heimat von hohen Berg, von grünen, welligen Hügellandschaften, von satten Kühen, saftigen Wiesa und ja, traditionsbewusste Lit, also Menschen. Nein, nein, ei, hört auf, das ist ja österreichisch-oberbayerisch. Das versteht doch keiner, das ist ja aus der Schweiz. Ja, das haut schon eher hin. Also das passt zum Allgäu. Also viele blasen da auf dem Alphorn, also die spielen Alphorn.
Okay, es wird das Alphorn noch mehr identifiziert mit der Schweiz. Aber es ist, wenn man nach Amerika kommt zum Beispiel, wenn man da Musik macht, fragen sie einen, wo kommst du her? Na, heißt aus Bayern. Ah, Lederhose und Knödel. Das sind einfach so Vorurteile.
Also am wenigsten mag der Allgäuer, wenn man urschichtig denkt, also dieses Schubladendenken. Nie wird der Allgäuer sagen, dass er was anderes ist als ein Allgäuer. Also ansonsten, da wäre der Allgäuer pelzig, also der wäre beleidigt. Auf keinen Fall will der mit einem Schwaben verwechselt werden. Also für einen Allgäuer ist ein Schwab ein Sauschwab.
Also für mich wäre es erstens einmal eine Beleidigung. Weil wir sind Allgäuer, wir gehören zwar zu Schwaben dazu, wir sind aber Allgäuer. Der Allgäuer ist einfach ein eigener Stamm, sage ich es einmal so.
Das ist eine Beleidigung und ich weiß jetzt nicht, ob wir überhaupt weiterreden sollen.
Also jetzt mal für die Fremden, also die Unkundigen unter euch, zur Klarstellung. Das Allgäu, das ist politisch auf Bayern und auf Baden-Württemberg verteilt. Also da wundert es ja keinen, dass der Allgäuer mal als ein Bayer und mal als ein Schwabe angeschaut wird. Ich bin aus Sonthofen. Das ist die Kreisstadt im Oberallgäu. Also das liegt mehr so im Süden unseres Landes, also ganz nah bei der Berg, nicht weit von Oberstdorf. Das kennt ihr schon, wo die Skispringer immer fliegen. Also jetzt einmal zurück auf die Erde, auf den Boden der Tatsachen. Das Unterallgäu, das liegt jetzt entgegengesetzt im Unterland, im Norden, mit den Städten Memmingen oder Mindelheim, also ist eher Flachland. Dort hören die Berg auf die wir Allgäuer so stolz sind.
Das Allgäu ist einfach die Landschaft, das ist ein Hochgenuss. Da könnt ihr die Welt umarmen, wenn ich das dann sehe, gell? Das ist traumhaft.
Die Hermine, das ist meine Gastwirtin vom Ellerhof, das ist so eine Stolze.
Die Winter, da haben wir mehr Sonnentage, als wir jetzt bald, kann man sagen. Aber auch der Frühling mit der Löwenzahnblüte, ein Traum. Dann sieht man die gepuderten Berge hier, sagenhaft, sagenhaft.
Ja, und im Westen unseres Landes, da liegt das Schwäbische Meer mit dem herrlich wunderbaren Lindau. Das ist wahrscheinlich die schönste Stadt am Bodensee. Jetzt fehlt nur noch der Osten des Allgäus. Also da ist was, das kennt jeder Ami und Japaner. Das Schloss Neuschwanstein ist fast zu schön, um wahr zu sein. Also hier hat der Märchenprinz Ludwig von Bayern seine Residenz gebaut. Vor den Toren der Stadt Viersa, also Füssen. Was man da am Schlosseingang hört, das ist international. Also was man nicht hört, ist allgäuerisch.
Den Allgäuer-Dialekt gibt es sicher so nicht. Es wäre immer besser, man würde von den Dialekten im Allgäu sprechen oder von den Allgäuer Dialekten. Die sind nämlich doch sehr unterschiedlich.
Das ist der Manfred. unser Dialektforscher.
Die Dialekte, die im Allgäu gesprochen werden, gehören dann immer zu einer größeren Gruppe, also entweder zum Alemannischen oder zum Schwäbischen. Ja, nur zum Schwäbischen. Ich wollte schon sagen zum Bayerischen, das stimmt natürlich nicht. Viele meinen ja, man gehört auch zum Bayerischen, aber das ist natürlich unter dialektologischen Gesichtspunkten absolut falsch.
Kelten, Römer, Alemannen, die alle haben hier Spuren hinterlassen, eben auch sprachlich. Und das hört sich heute eben so an.
Man darf den Dialekt nicht kaputt machen, dass man jetzt unbedingt meint, man muss jetzt mit aller Gewalt wieder Dialekt herzüchten oder so. Das wäre zum Beispiel falsch.
Die haben mich nie geschämt, den Dialekt zu sagen. Uns hat er vor Jahren hat er uns noch ausgelacht, da waren wir die Spinner.
Also ich mal, 50 Kilometer liegen da zwischen dem Geburtsort vom Werner Specht und dem Pius Lotter. Der eine ist Westallgäuer und der andere ist Ostallgäuer, also die sind da aufgewachsen.
Man muss ihn schätzen und man muss ihn auch gern haben. Und ganz selbstverständlich schwätzen, das glaube ich viel besser.
Heute ist ja wieder in, dass jeder eine Muttersprache spricht. Denn jede Mutter bringt einen anderen Glanz, eine andere Färbung rein als ein Dialekt oder in unsere Muttersprache und das ist doch schön. Und Muttersprache kann nur einer richtig vertreten, der, was er von der Mutter gelernt hat. Nicht der, was sie jetzt vom Buch da raushauen soll oder dies oder jenes. Da gehört das Herz dazu.
Also, uns ist sicher, also bayerisch ist es itter. Bayerisch ist es nicht. Obwohl der größte Teil des Allgäus zum Freistaat kehrt.
Das geht sicher ganz vielen Leuten so. Alle meinen, ja, das, man ist in Bayern und da wird auch bayerisch geredet.
Es ist aber nicht so. Ist aber nicht so. Unser Manfred Rende hat sich ja jahrelang mit den Mundarten auseinandergesetzt.
Wenn wir zunächst einmal die zwei großen Gruppen nehmen, das Alemannische vom Schwäbischen, das unterscheidet sich eben dadurch, dass das Alemannische noch die alten Monophthonge, also Einlaute, bewahrt hat. Also das heißt das alte lange U, das alte lange Ü und das alte lange I. Also in Wörtern wie Zeit, Haus und Häuser, da sagt man im Alemannischen noch Hus oder Hüs, wie im Westallgäu und im Oberallgäu auch, oder Zit und Hieser. Ja, und alles andere ist Schwäbisch im Allgäu und da wäre ein Kriterium zum Beispiel das Mittelhochdeutsch OU. In Wörtern wie Glauben oder Auch oder Laub, da haben wir an der Iller den vollen Diphthong Glaube, Au und Slaub, während im Ostallgäu dann dafür der Monophthong O steht, also Globe, Igang O mit oder Sloba und so weiter.
Ja, also das war jetzt ein mittlerer Vortrag. Dabei ist die Sprache gar nicht immer so trocken.
Muttersprache ist Klang, ist Gesang, ist eine Melodie.
Sowieso. Recht hat der Pius. Das ist eine Melodie, die aber nicht bloß zwischen dem West- und dem Ostallgäu anders klingt, sondern auch von Tal zu Tal eine andere Färbung haben kann.
Die Dialekte zeichnen heute auch diese Täler aus. Man weiß also ganz genau, der Oberstauf hat einen anderen Akzent wieder wie der Hindelanger.
Wohl.
Der sagt zu uns sogar Unterländer, weil bei denen hört an der Breitachbrücke das Oberallgäu auf. Also da ist ein Kemptner schon fast wie ein Preis.
So ist es.
Wir sagen nachmittags um 14:30 Uhr, also nicht 14.30 Uhr, sondern 14:30 Uhr. Und die sagen da draus Trier. Das sind so die kleinen Unterschiede, aber man weiß nachher relativ schnell, was man meint.
Genau. Verstehen tun wir Allgäuer uns alle. Nicht bloß mit unseren Dialekten, sondern auch in der Einstellung, in der Mentalität. Und die ist gar nicht so poltrig wie bei den Oberbayern, die östlich des Lechs wohnen, also östlich von Kaufbeuren und Füssen, sondern sanfter, ebenso wie die liebliche Hügellandschaft, sagt der Pius. Der ist über 80 und der muss es wissen.
Der Bayer ist viel grober, ist klotziger. Da ist der Allgäuer feiner. Also da sind Unterschiede drin, ob das im Tanz ist oder in der Aussprache oder in den Bewegungen, in allem. Man sieht schon im Auftreten, der Allgäuer tritt viel bescheidener auf als der Oberbayer. Der hat mehr Stolz, der Oberbayer, als der Allgäuer. Das kommt daher, der Oberbayer war immer reicher, war immer angesehen, hat immer Könige gehabt und alles. Und wir waren immer im Armenhaus. Das macht was aus.
Ein Oberbayer, der geniert sich nicht. Also erstens mal seinen Dialekt zu reden oder seine Alltagssprache zu reden und wo auch immer er hinkommt. sieht man ja an Sportlern zum Beispiel. Sein George Hakel, der traut sich. Das ist ja fast ein Kult, was er da draus macht. Während früher die Apple-Schwestern oder so, die haben halt immer versucht, möglichst verständliches Deutsch zu reden vor dem Mikrofon. Es ist auch so, also ein Allgäuer, der irgendwo ins Bayerische zieht, der versucht sofort, sich anzupassen. Er will eigentlich nicht auffallen dort.
Also was soll denn jetzt das? Wollen Sie uns jetzt etwa damit sagen, Herr Renn, dass wir Allgäuer uns nicht trauen, zu unserer schönen Mundart zu stehen?
Das Bewusstsein, dass man ja eine schöne Sprache spricht oder was Besonderes. Ich bin ja Bayer. Dieses Mir sagen mir. Wir brauchen nicht auf das schauen, was die anderen sagen und so. Aber dieser Allgäuer hat das nicht.
Dafür aber die größte Kuhdichte in Deutschland. Aber jetzt einmal ernsthaft. Verstecken müssen wir uns nicht. Also jetzt sage ich es euch einmal. Wir haben eine paradiesische Natur, weltberühmte Baudenkmäler, einen Allgäuer Käse vor Weltruhm und leistungsfähige Zuchttiere, die wir sogar nach Tunesien, Südafrika und in die Türkei exportieren. Dass wir zu Bayern gehören, das ist doch relativ wurscht, also gleichgültig. Dass da in einer Bar von uns schwäbisches Blut ist, das juckt doch keinen, also das stört uns auch nicht unbedingt. Wir sind eben, was wir sind, Allgäuer. Das ist ein Name mit Symbolkraft. Schon 817 sind wir zum ersten Mal urkundlich erwähnt als das Alpgau. Von Alpe und Gau die Aue, also die Wiese. Daher der Name. Und auf den sind wir stolz. Und auf unsere unterschiedliche, verschiedene Dialekte. Denn die machen halt schließlich das Salz in der Sprachensuppe aus. Oder? Ist doch wahr. Pius.
Ihr wisst ja, wie schön der rheinische Dialekt ist. Der hat ja einen Klang, den er, gell? Also für uns Rheine, weil du es für ruhig bist. Aber der rheinische, der klingt doch schon. Der braucht doch gar nicht singen.
Da hast du wohl recht, lieben Pius. Aber es ist in Köln und im Rheinland nicht so schön wie bei euch, dass man da singen könnt. Verstehst du? Die Allgäuer Sprache ist aber auch nicht übel. Weil ich bisher gehört habe, da könnte man auch Spaß dran kriegen.
Mich wundert nicht, wenn die Berliner auch noch an Gesuch stellen, sie möchten Allgäuer werden.
Nee, lass mal stecken, Alter. Hier in Berlin ist es auch ganz schön. Das kannst du mal glauben. Berlin ist eben Berlin. Da kann das Allgäuer ja nicht gegen anstinken.
Wenn jemand will, der versteht uns auch, wenn er von Hessen oder woher ist. Der versteht uns auch.
Ei, wenn du so weiterbabbelst, dann wirst du mich kennenlernen. Mir habe hier nicht nur den blauen Bock, sondern auch einen wunderschönen Dialekt.
Es geht gut, Kartoffler. Bloß noch Pommes frites. Mädle und Buben, die sind jetzt Kids. Die menschliche Geschichte ist schon eine Story. Manager schimpft sich, der letzte Schnorri. Soll's wichtig und was Besonderes sein, sollte die Wörter halt in Englisch sein.
Ja, das gibt's doch heute.
Auf dem Deutsch stelle ich mir die Frage, ist das jetzt schon der neue Dialekt?
Drohen jetzt da englische Begriffe unseren schönen Allgäuer Dialekt zu versalzen? Ja, möglich wär's schon, wenn man jetzt den wachsenden Touristenstrom da in der Gegend anschaut. Aber unser Dialektforscher, der Manfred Renn, der sieht die Gefahr eher in der Verbayerung des Allgäus. Also gegenüber dem Bayerischen haben's die Allgäuer Dialekte im Überlebenskampf sauschwer. Und Schuld tragen, ja wie so oft, die Medien.
Über diese Medien kommt auch eine Überlagerung des Bayerischen über unsere Dialekte. Also es ist einfach bestimmte Dinge, die man täglich im Fernsehen oder im Radio hören kann, die sind einfach schick. Heutzutage übernimmt man schon das bayerische S, also kommt's ja oder habt's ja das gemacht oder geht's ja mit und so weiter. Also dieses S hat also hier eigentlich überhaupt nichts verloren. Oder das Wort Radl. Jeder Mensch hier verwendet ja heute für Fahrrad schon Radl. Das ist natürlich absolut falsch, weil im Dialekt hier müsste das Wort Rädle oder Rädler heißen.
Also besonders auffällig ist es in der Gastronomie. Da zeigt sich's. Die Speisekarten, die sind ja oft so dialektnah gestaltet. Das zeigt ja dann von Bodenständigkeit. Aber irgendwie schlupft da immer so, also schleichen sich immer mehr altbayerische Bezeichnungen für Speisen und Getränke rein. Da steht's. Da, siehst du es. ein Haxen, ein Hindel, eine Wurst, ein Maß Bier, eine Flaschel Wein.
Das ist natürlich eine spezielle Sache in der Gastronomie. Also, dass man nicht Stüble mehr sagt, sondern Stüberl. Das auch hinschreibt. Die bayerischen Ausdrücke haben so etwas wie Normwert.
Da kann man doch nur von Glück sagen, dass es so Wirt gibt wie die Hermine. Also die bleibt der kulinarischen Tradition im Allgäu treu. Liebe geht schließlich durch den Magen.
Ich würde nie aus meiner Karte den Brente raustun oder die Blutwurstkartoffel, die Kässpätzle. Das ist ein Muss. Es ist wirklich ein Muss.
Und auch die Liebe zur eigenen Mundart.
Das ist so wichtig, weil vieles in der modernen Zeit untergeht. Und je mehr wir moderner werden, umso mehr werde ich Allgäuerin.
Und weil Brauchtum und Tradition auch gelebt werden müssen, gibt es im Sommer die Allgäuer Festwoche mit viel Live-Musik in Mundart.
Loser Moll, es ist Festwoch. Hey Leid, es ist Festwoch. Loser Moll, es ist Festwoch. Hey Leid, seid ihr bereit für die Allgäuer Festwoch? Dann hebt dein Weizerglas, dann hebt dein Geißermaß. Nauf auf die Bank, nauf, nauf auf die Bank. Ey, ich auf euch Leid verlass. Komm, na zeig euch was. Nauf auf die Bank, nauf, nauf auf die Bank. Ey, trinkst du ein Radler oder hoschst du an Wein im Glas? Nauf, nauf. Bist du der Fahrer, heb dein Bluna, Fanta, Spezi, Cola, Wasser, Säfte, Schorle, Eis, den Kaffee, Sprudel, nauf. Ich gang in meiner Lederhose auf die Festwoche. Ich stand neben am Mädler, loser Moller, du die Festwoche. So viele schöne Dirndl, dass mein Geier lächt. Hat schon wieder hat die Festwoche die Hase aus dem Nest lockt. Buber und Mädler auf der Festwoche. Ein dummer Blädler auf der Festwoche. Und wenn mich morgen einer fragt, was hast du schlecht gemacht? Dann sag ich, ich komm grad vor der Festwoche. Nimm dein Schatz an der Hand und stand nauf auf die Bank. Nauf, nauf auf die Bank, nauf, nauf auf die Bank. Gib mir dann Schwatz und dann stand nauf, nauf auf die Bank. Nauf, nauf auf die Bank, nauf, nauf auf die Bank. Ey, Kölner bleibt hocker, na alle standard auf. Nauf, 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 nauf. Kölner bleibt hocker, na alle tun ein auf. Nauf, 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 nauf.
Reisen. Meinen Sie, Zürich zum Beispiel sei eine tiefere Stadt, wo man Wunder und Wein immer als Inhalt hat? Meinen Sie, aus Habanna, Weiß und Hibiskusrot, bräche ein ewiges Manna für Ihre Wüstennot? Bahnhofstraßen und Rhün, Boulevards, Lidos, Lahn, selbst auf den Fifth Avenue fällt sie die Leere an. Ach, vergeblich das Fahren. Spät erst erfahren sie sich. Bleiben und Stille bewahren, das sich umgrenzende Ich. Gottfried Benn.
Und wenn Sie in der kommenden Woche wieder mit uns mitreisen wollen, da lassen wir die Sterne nicht verblassen. Ganz im Gegenteil, dann erwartet Sie unter anderem der Sternenhimmel über Spiekeroog und eine Mountainbike-Tour durch den Salzburger Flachbau. Die machen wir auch. Bei dem heutigen Sonntagsspaziergang begleitete Sie Antje Allroggen. Ihnen noch einen guten Sonntag.